Ja, die Predigt habe ich überschrieben, Zuhause in der Zeitenwende, feststehen im Glauben an Jesus. Ich kann dem Ganzen eigentlich nur diese Überschrift geben, feststehen im Glauben an Jesus, weil ich nicht alleine Glauben gelernt habe, weil ich nicht alleine zum Glauben gekommen bin, sondern es hat mit Menschen zu tun, die in meinem Leben einen Unterschied gemacht haben, mit Menschen, die sich in mich investiert haben, Menschen, die meinen Glauben geprägt haben. Ich denke da neben meinen Eltern vor allem an eine Taufpatin. Ich bin als Säugling getauft worden und meine Eltern hatten für mich Taufpaten rausgesucht. Und das war unter anderem eine Frau aus der Gemeinde, die sich sehr um mich gekümmert hat. Sie hat für mich anhaltend gebetet. Aber ich durfte auch öfter zu ihrer Familie kommen übers Wochenende. Ich erinnere mich, das sind wirklich Erinnerungen, die weit zurückgehen, dass ich mit so einem kleinen Rucksack auf dem Rücken dann zu ihr ging und dort Zeit verbringen konnte mit ihr. Ich durfte auch auf Reisen mitkommen. Und wenn man viel Zeit verbringt mit einem anderen Menschen, lernt man ihn wirklich kennen. Und ich habe durch diesen Umgang gemerkt, dass sie wirklich ein herzlicher Mensch ist, dass sie ein fröhlicher Mensch ist, dass sie großzügig ist und gastfreundlich ihr Haus ist. Und wenn sie betete, begannen diese Gebete immer mit dem Satz, Herr Jesus Christus, habe du Dank. Aber das war bei ihr keine leere Floskel, sondern es brachte zum Ausdruck, dass sie wirklich aus dem heraus lebte, was sie Jesus verdankt. Das zog sich wie der rote Faden durch ihr Leben. Das war die Spur, in die ich mich dann auch gerne stellen durfte. Der Text, den wir heute zur Grundlage der Predigt haben, spricht auch von Vorbildern. Er spricht von Jesus und er spricht von fremden Lehren. Und es sind diese drei Punkte, die ich mir heute mit euch anschauen möchte. Mein erster Punkt, sich prägen lassen, die Kraft von Vorbildern. Die Kraft von Vorbildern. Überlegt doch mal kurz in der Stille, wer sind die Menschen oder wer ist die Person, die euch in eurem Glauben am meisten geprägt hat? Vielleicht fällt euch da jetzt jemand ein. Und dann überlegt mal, was genau hat euch geprägt? Also wie ist das passiert, dass diese Person euch geprägt hat? Ich glaube, dass Menschen eine Prägewirkung entfalten können, wenn sie Zeit mit jemandem verbringen. Denn es braucht Zeit, damit Beziehungen entstehen. Es braucht Zeit dafür, dass Vertrauen entsteht. Es braucht Zeit, damit Beziehungen in die Tiefe wachsen können. Da, wo Menschen uns prägen, wird nicht nur unser Verstand bewegt, sondern wird unser Herz geformt. Und das ist das, was Prägung auszeichnet. Das ist das, was Glauben ausmacht. Der Text aus dem Hebräerbrief lenkt unsere Gedanken, lenkt unsere Aufmerksamkeit auf die Vorsteher der Gemeinde, auf die Lehrer, heißt es hier in der Luther-Übersetzung, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schaut an und folgt ihrem Glauben nach. Das heißt, hier geht es um Menschen, in denen der Glaube an Jesus Christus Gestalt gewonnen hat. Es sind Menschen, die nicht nur reden, die nicht nur einfach das Wort Gottes weitergeben und das bleibt unverbunden mit ihrem Leben, sondern in denen dieses Wort, das sie uns sagen, selbst Gestalt gewonnen hat. Und gedacht ist hier an Menschen, die offensichtlich schon verstorben sind. Denn der Schreiber fordert auf, sich quasi ihr Leben im Ganzen anzuschauen. Also bis hin zu dem Ende, bis hin zum Tod, der im Fall dieser ersten Gemeindeleiter durchaus ein Märtyrertod gewesen sein kann. Ein Tod, den sie gestorben sind, um ihres Bekenntnisses zu Jesus willen. Es braucht also diese Vorbilder und es braucht Zeit. Und ich frage mich, warum ist es so, dass Glaube bei uns hier im Westen verblasst? Warum ist es so schwierig geworden, Glauben weiterzugeben? Wir haben in Deutschland gerade eine ganz große Studie, eine Kirchenmitgliedschaftsstudie, die veröffentlicht wurde. Und sie untersucht die evangelischen Landeskirchen und die römisch-katholischen Kirche. Und diese Studie spricht von einem dramatischen Rückgang der Glaubenspraxis, des Gottesdienstbesuchs, überhaupt der persönlichen Glaubensüberzeugung. Und ich frage mich, warum ist das so? Ich denke, dass es viele Gründe gibt und dass viele dieser Gründe auch sehr komplex sind. Aber ich möchte nur auf einen Punkt hinweisen, der damit zu tun hat mit dem, was ich eben gesagt hatte: Prägung braucht Zeit. Wir haben keine Zeit mehr. Wir leben in einer unfassbar beschleunigten Gesellschaft. Wir sind am Laufen, Rennen, Termine einhalten, Projekte abarbeiten, wir kommen nicht mehr zur Ruhe. Und wenn ich unterwegs bin, und ich bin viel unterwegs, dann nehme ich mir manchmal die Zeit, einfach wenn ich im Restaurant sitze oder im Zug sitze, Menschen zu beobachten, wie sie miteinander interagieren. Und dann fällt mir auf, dass selbst da, wo Menschen miteinander im Gespräch sind, das Handy immer in Reichweite, vielleicht sogar in der Hand ist und dass dann zwischendurch was angeschaut, was geguckt wird und so weiter. Das heißt, immer wieder ist, sag mal, dieser Augenkontakt, die direkte Kommunikation unterbrochen von dem Blick weg. Wenn ich mich selbst auch frage, für den Tag einer Arbeitswoche zum Beispiel, wie viel Zeit habe ich im Laufe eines Arbeitstages verbracht im Gespräch mit jemandem? Und wie viel Zeit damit verglichen damit habe ich an einem Bildschirm verbracht? Und fällt mir auf, wie viel wir auf Bildschirme angewiesen sind, wie viel wir Bildschirme auch zutrauen. Aber Prägung geschieht nicht dadurch, dass wir Menschen folgen, die wir zu kennen meinen und die sich für uns gar nicht wirklich interessieren. Prägung geschieht dort, wo wir in einer Beziehung sind zu einem Menschen, der sich Zeit nimmt für uns und für den wir Zeit haben. Ein Reichtum an Informationen, so hat mal ein Nobelpreisträger gesagt, ein Reichtum an Informationen schafft eine Armut an Aufmerksamkeit. Ein Reichtum an Informationen schafft eine Armut an Aufmerksamkeit. Ich glaube, wir sind eine informationsreiche Gesellschaft. Information ist etwas, wofür es keine Grenze gibt. Grenzenlose Informationsflut. Aber wir haben einen Mangel an Aufmerksamkeit füreinander. Einen Mangel an Achtsamkeit füreinander. Aber genau die braucht es in einer wahnsinnig beschleunigten Zeit. Und zwar deshalb, weil Glaube Zeit braucht. Weil Glaube nur, wenn er Zeit hat, Wurzeln schlagen kann. Überlegt euch mal, stellt euch vor, ihr pflanzt etwas in den Garten oder vielleicht auch nur auf dem Balkon. Und was braucht es, damit diese Pflanze gedeihen kann, damit sie wachsen kann? Sie braucht Zeit und Pflege, damit sie Wurzeln schlagen kann. Ich glaube, das Grundübel unserer Zeit und die Wurzel unserer Glaubenskrise ist die, dass Glaube keine Wurzeln mehr schlagen kann. Und deshalb umhergetrieben ist von jedem Wind. Wir brauchen aber diese Wurzeln. Mein erster Punkt also, sich prägen lassen, die Kraft von Vorbildern. Sich prägen lassen, die Kraft von Vorbildern. Ich habe einen zweiten Punkt, sicher ankern. Jesus für Zeit und Ewigkeit derselbe. Ich habe nun gerade auf die Vorbilder verwiesen, die hier in unserem Text eine sehr starke Bedeutung offensichtlich haben. Von denen gesagt wird, Vorbild lernen ist einfach die nachhaltigste Form des Lernens überhaupt. So kann der Glaube Wurzeln schlagen, auch in eurem Leben, wenn ihr Menschen habt, in denen der Glaube bereits Gestalt gewonnen hat. Und jetzt müssen wir genau lesen, was hier steht. Hier steht also nicht, schaut euch die Vorsteher an, schaut euch die Lehrer an, durch das Wort Gottes verkündigt habt und ahmt sie nach. Das steht da nicht. Wir sollen nicht Menschen nachahmen, sondern hier steht, und ahmt ihren Glauben nach. Warum? Es gibt kein menschliches Vorbild, an dem alles Licht ist, ohne jeden Schatten. Es ist wahrscheinlich so, dass bei jedem Menschen, den wir irgendwie verehren, dem wir vertrauen, es einen Bereich im Leben gibt, der nicht gut ausgeleuchtet ist, der im Dunkel liegt, den wir vielleicht auch nicht kennen. Und deshalb geht es nicht darum, auch bei den Vorbildern des Glaubens hier auf der Erde, sie nachzuahmen, sondern ihren Glauben nachzuahmen. Das, worin sie Jesus treu sind, selbst treu zu sein. Ich denke, die Vertrauenskrise, von der häufig gesprochen wird, hat auch damit zu tun, dass in den letzten Jahren, so war es jedenfalls in Deutschland, quer durch die Gesellschaft, aber eben auch in den Kirchen, auch in Freikirchen, Missbrauchsfälle ans Licht gekommen sind. Missbrauch von Schutzbefohlenen, Missbrauch durch Vertrauenspersonen, durch geistliche Autoritäten. Und so frage ich mich, wem kann ich eigentlich noch trauen? Mit wem darf ich allein in einem Zimmer sitzen? Es ist eine echte Krise, wenn das Vertrauen verloren geht. Und so erinnert uns der Hebräerbrief daran, glorifiziert keinen Menschen, setzt nie einen Menschen an die Stelle Gottes, sondern habt Vorbilder und folgt ihrem Glauben nach, aber nicht allem, was sie tun. Denn der Ankerpunkt unseres Glaubens sind nicht Menschen. Der Ankerpunkt unseres Glaubens ist allein Jesus Christus. Von ihm sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, wie in einer Bekenntnisformel, die aus ihm herausbricht, Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Ich weiß nicht, was für Assoziationen ihr habt, wenn es um immer dasselbe geht. Wenn ihr euch mal rausbewegt in eure Alltagssituation, stellt euch vor, ihr geht in einer Mensa essen oder einer Kantine, bekommt ihr euer Mittag und ihr kommt am Montag hin und es steht nur ein Gericht auf der Karte, es ist aber euer Lieblingsgericht. Und ihr jubelt im Herzen. Und ihr kommt Dienstag wieder, es steht nur ein Gericht auf der Karte, es ist wieder euer Lieblingsgericht. Ihr denkt, naja, cool, Lieblingsgericht kann man auch zweimal hintereinander essen. Am Mittwoch werdet ihr schon skeptisch. Wieder das eine Gericht nur auf der Karte. Und so zieht es sich bis Freitag durch. Dann beschleichen euch langsam Zweifel an der Fähigkeit der Küche. Und ihr denkt, boah, immer das Gleiche. Aber wenn hier im Text steht, Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit, dann nicht damit Langeweile aufkommt, sondern hier ist die Rede von dem treuen Gott. Hier ist die Rede davon, dass Gott treu ist. Und was bedeutet es, dass Gott treu ist? Schauen wir im Hebräerbrief selbst nach. Kapitel 10, Vers 23. Da heißt es, lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Die Treue, von der der Hebräerbrief spricht, ist die Treue Gottes zu seinen Verheißungen. Gott steht zu seinem Wort. Und in den Schriften des Alten Bundes ist angekündigt, dass der Erlöser kommen wird, dass ein Messias kommen wird. Und in Jesus erfüllt sich dieses Wort Gottes. Jesus ist der Grund unseres Glaubens, denn in ihm ist Gott in die Zeit eingegangen. Jesus hat sich selbst hingegeben an den Willen des Vaters und Jesus wird sein Werk vollenden. Und weil das so ist, ist auf ihn Verlass im Wandel der Zeit. Mögen wir es Zeitenwende nennen, mögen wir es Zeit des Umbruchs nennen, mögen wir es stürmische Zeiten nennen, dass Jesus auf den Verlass ist. Jesus, der nicht wankt, Jesus, der unserem Glauben festen Grund gibt. Als wir nach Gießen zogen, zogen wir in eine Wohnung ein, die auch eine Terrasse hat. Das ist fast eine Dachterrasse. Die liegt also etwas exponiert. Und wenn ein Sturm durch Gießen zieht, dann müssen wir vorher die Balkonmöbel befestigen oder vielleicht sogar reinnehmen in die Wohnung. Es braucht auf jeden Fall etwas, woran wir diese Balkonmöbel befestigen können, denn die selbst sind so leicht, sie würden wegfliegen. Und das ist natürlich gut, wenn man etwas hat, an dem man sie befestigen kann. Aber gehen wir noch mal eine Stufe weiter. Stellt euch vor, da ist nichts, woran wir das befestigen können. Wir haben als Familie in verschiedenen Teilen Deutschlands gewohnt. Wir haben auch einige Jahre in Baden-Württemberg gewohnt. Und in Baden-Württemberg gibt es den Rheingraben und im Rheingraben gibt es gelegentlich auch Erdbeben. Das haben wir in unserer Zeit in Baden-Württemberg zweimal erlebt. Und ich habe das noch vor Augen, dass ich an einem Tag in meinem Arbeitszimmer gerade stand und plötzlich bebte alles. Es war kein schweres Erdbeben, aber es war für mich eine neue, überraschende und irgendwie auch beängstigende Erfahrung. Denn bei einem Erdbeben hast du plötzlich nichts, woran du dich festhalten kannst. Alles wankt. Ich dachte so, stehen zwischen meinen Bücherregalen, dachte ich so für einen Bruchteil der Sekunde, was für ein schöner Tod für einen Theologen, unter seinen Büchern begraben zu werden. Aber da war das Erdbeben auch schon wieder vorbei. Und wir merken, hier auf der Erde kann alles ins Wanken kommen. Und die Bibel spricht auch davon, dass einmal alles ins Wanken kommen und die Elemente der Erde vergehen werden. Und deshalb brauchen wir in dieser Zeit und für die Ewigkeit jemanden, der uns festen Halt gibt. Und von dem spricht der Hebräerbrief. Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Denn er ist der Sohn von Ewigkeit. Er ist der Abglanz der Herrlichkeit Gottes. Er ist den Weg in die Niedrigkeit gegangen. Er hat den Tod besiegt und gesetzt zur Rechten des Vaters Gottes, wo er für uns eintritt. Fragst du dich manchmal, ob das Anliegen, das du vor Gott bringen willst, ob es zu klein ist für diesen großen Gott? Dann sprich es aus, denn Jesus wird dich vor dem Vater vertreten. Überlegst du manchmal, ob das, was dir auf dem Herzen liegt, zu groß sein könnte für Gott? Dann sprich es aus, denn dein Gebet bringt Jesus vor den Vater. Kommst du dir manchmal unwürdig vor und du denkst, so wie ich bin, kann ich nicht vor den Thron des Vaters? Dann erinnere dich, Jesus tritt für dich ein vor dem Vater. Und Jesus tut das. Jeden Tag unseres Lebens aufs Neue. Er wird nicht müde darin, uns vor dem Vater zu vertreten. Jesus ist der Anker in der Zeit, weil er beim Vater ist. Und wenn wir uns diesen Vers anschauen, diesen Vers 8, dann wirkt er für mich, als wenn es das Evangelium wie in einer Nussschale sei. Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Wenn dich jemand fragt, was glaubst du? Dann sag nicht einfach, ich glaube an Gott. Das tun viele Leute auf ganz unterschiedliche Weise und sie verbinden dabei sehr Unterschiedliches mit dem Wort Gott. Sondern sag doch eher, ich glaube, dass Jesus Christus gestern und heute und in Ewigkeit derselbe ist. Ich glaube, dass Gott treu ist. Und ich habe das in meinem Leben erfahren, dass Gott treu ist. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir sicher ankern in Jesus für Zeit und Ewigkeit derselbe. Ein dritter Gedanke. Achtsam bleiben. Gefährdung des Glaubens und das feste Herz. Achtsam bleiben. Gefährdung des Glaubens und das feste Herz. Unser Text geht weiter. Nachdem Jesus bekannt wird, heißt es, lasst euch nicht durch mancherlei fremde Lehre umtreiben. Lasst euch nicht durch mancherlei fremde Lehre umtreiben. Wir haben nach Vers 8 verstanden, dass wir uns um die Treue Gottes keine Sorgen machen müssen. Gott ist treu, auch wenn wir untreu sind, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Um Gott müssen wir uns keine Gedanken machen. Wir sollen aber achtsam sein im Blick auf unser Herz. Wir sollen schauen, dass unser Herz nicht irre wird an dem, was auf uns einströmt in dieser Zeit. Der Schreiber führt nicht genauer aus, an was für Lehren er hier denkt. Er spricht aber davon, dass Speisegebote keinen Nutzen haben für die Jesus-Nachfolger. Offensichtlich ist hier an bestimmte Gebote gedacht, die im Zusammenhang des Opferkults Bedeutung hatten und von denen die Gemeinde daran erinnert wird, diese Ordnungen des Kults haben für euch, die ihr Jesus nachfolgt, der ein für alle Mal sein Leben als Opfer am Kreuz gegeben hat, keine Bedeutung mehr. Fremde Lehre. Interessant eigentlich, dass dieser Ausdruck verwendet wird. Ich hätte wahrscheinlich geschrieben, falsche Lehre oder Irrlehre. Aber hier ist die Rede von fremder Lehre. Inwieweit kann uns das helfen, zu verstehen, worum es hier geht? Nun, stellt euch mal euren eigenen Körper als einen Organismus vor. Ich weiß nicht genau, was man sich da vorstellen muss, aber ihr seid ja ein Organismus. Und jetzt tritt ein Fremdkörper in euren Organismus ein. Was muss jetzt passieren? Jetzt muss das Alarmsystem anfahren von eurem Organismus. Jetzt müssen die Abwehrmechanismen hochfahren. Jetzt muss dieser Fremdkörper abgewehrt werden. Denn was passiert, wenn euer Organismus den Fremdkörper nicht erkennt oder den Fremdkörper nicht zurückweist, obwohl er ihn erkennt? Es bedeutet, dass wir krank werden. Da, wo in unseren Organismus ein Fremdkörper eintritt, werden wir nicht gesund bleiben, sondern krank werden. Und deshalb ist es wichtig, dass wir als Gemeinde immer wieder Aufmerksamkeit, wachsam sind im Blick auf fremde Lehre. Im Hebräerbrief selbst ist davon immer wieder die Rede auch. Und wir müssen uns klar machen, worum es hier geht. Ihr erwartet vielleicht jetzt von mir, dass ich eine bestimmte Irrlehre der Gegenwart identifiziere und die jetzt hier von vorne brandmarke. Das werde ich nicht tun. Weil ich glaube, dass die Frage danach, was fordert uns als Gemeinde gerade heraus? Was stellt uns als Kirche vor Herausforderung? Dass sich das durch die Zeiten durch ändert. Und dass das auch im Kontext einer einzelnen Gemeinde sehr unterschiedliches sein kann. Ich möchte euch trotzdem einen Eindruck weitergeben. Und der macht sich fest an dem, was hier gesagt wird, nämlich, dass wir uns nicht irre machen, dass die Empfänger sich nicht irre machen lassen sollen durch Speisegebote, von denen keinen Nutzen haben, die mit ihm umgehen. Beim Essen geht es um etwas sehr Alltägliches. Beim Essen geht es häufig auch um etwas, worüber wir nicht weiter nachdenken. Das heißt, ich suche vom Text her jetzt eher bei etwas, worüber wir gerade nicht nachdenken. Was uns vielleicht gar nicht als problematisch auffällt, weil es so selbstverständlich geworden ist. Und mir ist eine Entwicklung vor Augen getreten, die sich daran für mich festmacht. Und das ist Folgendes. Der Hebräerbrief spricht davon, dass das Wort Gottes wie ein zweischneidiges Schwert ist, ein lebendiges und schärferes und kräftiges Schwert, ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Mein Eindruck ist, dass wir diese Aufgabe des Wortes Gottes, Richter unserer Gedanken zu sein, dass wir die über die letzten Jahrzehnte immer mehr wegdelegiert haben an andere Wissenschaften, an Wissenschaften überhaupt. Wir sind sozial aufgestiegen, wir haben einen hohen Bildungsstatus in unseren Gemeinden und es gibt so viel Gutes und Wertvolles zu lesen. Um die Menschen unserer Zeit zu verstehen, tischen uns die Psychologen, die Soziologen, die Mediziner ein reiches Buffet auf, an dem wir uns bedienen können. Und das tun wir. Aber immer wieder merke ich, dass es dann genau dabei stehen bleibt. Wir nehmen das, was in den säkularen Wissenschaften gesagt wird, das nehmen wir auf und lassen es dann das Urteil darüber sein, was wir vom Evangelium noch weitergeben dürfen und was besser nicht. Aber der Schreiber des Hebräerbriefs spricht davon, dass das Wort Gottes ein lebendiges und scharfes Schwert ist, dass das Wort Gottes Richter unserer Gedanken ist. Und das ist keine Verurteilung weltlichen Wissens. Das bedeutet nicht, dass wir an die Fragen unserer Zeit nicht auch herangehen könnten mit dem, was wir gelernt, mit dem, was wir studiert haben. Sei es die Soziologie, sei es die Psychologie, sei es manches andere. Aber mit diesem Wissen müssen wir umgehen, wie die Weisen oder die auch Magier aus der Weihnachtsgeschichte, die ihre Gaben zur Krippe von Jesus bringen, die all das, was sie ausmacht an Status, an Wissen, an Macht, Jesus zu Füßen legen. Und ich glaube, das müssen wir in unserer Bildungsgesellschaft neu lernen. Nicht Bildung zu verurteilen, das ist gar nicht der Weg. Aber zu verstehen, dass das, was Gott uns auch in den säkularen Wissenschaften an Bildungsgütern schenkt, dass es seinen Ort hat zu den Füßen von Jesus. Dass Jesus selbst das Urteil sprechen soll. Und ein zweites ist hier wichtig in diesem Abschnitt. Lasst euch nicht durch mancherlei fremde Lehre umtreiben, denn, und so hatten wir es gehört in der Schriftlesung, denn es ist wichtig, dass wir innerlich befestigt werden, dass wir innerlich gestärkt werden. Der griechische Text spricht an dieser Stelle vom Herzen. Und ich liebe die Übersetzung dieses Verses nach Martin Luther, wie ich sie schon als Kind gelernt habe. Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Wie bleibt unser Organismus gesund? Nicht dadurch, dass keine fremden Körper kommen. Wir leben in dieser Welt und es wird immer wieder fremde Körper geben, die sozusagen in unseren Organismus eindringen. Nicht auf die Weise, dass wir uns aus der Welt zurückziehen, sondern dass wir innerlich gestärkt werden in unserem Herzen, dass unser Herz fest wird. Und ein festes Herz ist kein hartes Herz. Die Bibel spricht von der Hartherzigkeit von uns Menschen. Das ist aber etwas anderes als das feste Herz. Ein festes Herz ist ein Herz, das von Jesus gehalten wird. Ein festes Herz ist ein Herz, das Jesus festhalten darf. So wird ein Herz fest. So stehen wir fest. So stehen wir im Glauben. Liebe Freunde, lasst uns darum neu bitten, dass wir uns hineinbegeben in die tragende und bergende Hand Gottes. Dass wir uns von Jesus ganz festhalten lassen. Dann muss uns nichts in dieser Welt scheuen und ängstigen. Dann können wir mutig durch Zeitenwenden gehen, durch Umbruchszeiten und durch die Stürme der Zeit. Ein Herz, das von Jesus festgehalten wird, ist ein Herz, das auf Jesus achtsam ist. Ist ein Herz, dem die Anerkennung von anderen Menschen, nicht gleichgültig ist, aber für die wir von dieser Anerkennung nicht mehr leben und zehren müssen. Weil wir wissen, du Gott bist ein Gott, der mich sieht. Und dein Blick auf mein Leben ist das, was zählt. Ist das, was mich leitet. Ist das, was mich korrigiert. Das verlockende Angebot, das uns immer wieder gemacht wird, ist, liebe Gemeinde, ihr müsst mit der Zeit gehen. Ihr werdet abgehängt. Ihr werdet niemanden mehr erreichen. Geht mit der Zeit. Passt euch an. Schaut, dass ihr relevant, dass ihr anschlussfähig seid. Aber unser Text lädt uns nicht dazu ein, mit der Zeit zu gehen. Denn wer mit der Zeit geht, ist ganz schnell auch wieder allein. Sondern wir sind eingeladen, in der Zeit weiterzugehen. Mit Jesus, der uns führt. Mit Jesus, der uns leitet. Mit Jesus, der uns stärkt. Ich möchte euch für die Woche, die vor uns liegt, ein Wort weitergeben von dem Pfarrer Ernst Modersohn. Er bricht für mich sehr schön herunter, was wir für unser tägliches Leben brauchen, aus dem, was hier im Text steht, dass Jesus Christus gestern und heute und derselbe ist in Ewigkeit. Modersohn hat gesagt, Gott kennt dein Gestern. Gib ihm dein Heute. Er sorgt für dein Morgen. Gott kennt dein Gestern. Gib ihm dein Heute. Er sorgt für dein Morgen. Lasst uns beten. Lebendiger Gott und Vater, ich danke dir dafür, dass du in Jesus Christus uns so nahe gekommen bist. Dass du in diese Welt gekommen bist und dass wir an Jesus erleben und erfahren dürfen, was es heißt, dem Willen des Vaters gehorsam zu sein, das eigene Leben hinzugeben an dich. Hab Dank dafür, dass wir durch Jesus Christus vor dich kommen dürfen, mit allem, was uns umtreibt, mit dem, was uns kaputt machen will, mit dem, was uns krank machen will an Leib und Seele. Wir legen es vor dich hin und wir vertrauen heute aufs Neue, dass du der feste, unverrückbare Grund unseres Glaubens bist. Und dafür preisen wir dich, dafür loben wir dich. Halleluja. Amen.